Boris, jetzt gib mir doch mal vom Hals hier, ey.
Aber du weißt ja, Frank, ich liebe es, dir an die Gurgel zu gehen. Und das ist ja eine meiner Lieblingsregionen in der Notfall- und Anästhesie. Und wir sprechen heute über eine ganz sensible Region.
Also du musst echt vorsichtig sein, Herr Moritz. Wenn er irgendwo eine anatomische Region was hört, versucht er einem sofort irgendwie leibhaftig zu präparieren. Ja, Vivisektion, da kennt er keine.
Irgendeine Kanüle reinjagen.
Ja? Kanüle rein, Skalpell rein und dann loslegen. Ja, den Hals haben wir uns heute vorgenommen. Hals, interessantes Ding, ist der dickste Kabelstrang irgendwo des menschlichen Körpers, ne? Wenn man sich das so überlegt. Ne? Alles, was so irgendwie vom Gehirn irgendwie nach in die unteren Regionen muss, muss durch den Hals durch. Und entsprechend viel Strukturen gibt es da auch. Ne? Macht man sich so gar nicht irgendwie, ja klar, ne, dass es nicht einfach so ein Verbindungs-, so ein Lego-Adapter ist, ne, auf den der Kopf aufgesteckt wird, sondern tatsächlich ja ein recht komplexes Gebiet anatomisch.
Ja, total. Oder? Ja, absolut. Und ich meine, es verbindet ja im Endeffekt auch, ne, natürlich unseren spannenden Kopf mit dem, ja, Rumpf, und dementsprechend muss eben alles rein, raus, durch, was wichtig ist an Kabel. Ne? Können wir uns ja mal angucken, was da eigentlich alles so drin steckt. Ne?
Genau, wenn man so ganz übel einfach topografisch daran geht, dann unterscheidet man verschiedene Regionen natürlich am Hals. Also wenn man von außen drauf guckt, erstmal die vordere Halsregion, Regio Cervicalis Anterior, und dann die hintere Halsregion oder Nackenregion. Also wenn wir vom Hals reden, hinten ist, heißt der Nacken. Ne? Also ja, genau. Das Ding hat zwei Bezeichnungen, je nachdem, wann, wo man guckt. Ja, das ist die Regio Cervicalis Posterior oder Regio Nuchae. Nucha ist der Nacken lateinisch. Dann hat man noch eine Laterale, also eine seitliche Halsregion. Und dann nimmt man noch, weil da ist so ein Muskel, den habt ihr sicher alle schon mal gesehen, der kommt auch so ein bisschen raus aus dem Hals. Das ist der Musculus sternocleidomastoideus. Und das, was da drüber liegt, das nennt man halt auch die Regio sternomastocleidoidea. Ja. Nee, Sternomastocleidoidea, nee, Sternocleidomastoidea. Das habe ich echt
genau,
die falsche Reihenfolge
reingebracht.
Mann, echt, da habe ich schon wieder gebockt hier. Ja, ein lateinischer Bock, den schon wieder gemacht. Okay, man verzeiht mir hoffentlich. Ah, das sind die verschiedenen Halsregionen. So, jetzt gehen wir doch einfach mal so ein bisschen, würde ich sagen, mal von der muskulären, nee, nicht von der muskulären, sondern von knöchernen Grundlage aus. Ne? Also der Hals muss ja auch irgendwie getragen werden. Also bevor wir jetzt hier irgendwo an die ganzen Weichteile rangehen, nehmen wir uns doch mal das Harte vor, die harten Wahrheiten. Ne? Und die harte Wahrheit ist die Halswirbelsäule, oder?
Ja, richtig, genau. Also die ist ja wirklich absolut essentiell, denn sie trägt natürlich den Kopf, und bekanntermaßen, das nochmal auf den Punkt, sind das ja 7 Halswirbel, die aufeinander gestapelt sind, und zu erwähnen nochmal ganz besonders prominent den ersten Halswirbel, der Atlas, und den zweiten, den Axis. Den haben wir ja auch schon mal en Detail besprochen, ne? Wir erinnern uns, genau, die Kopfgelenke. Ja, ne?
Halswirbelsäule, ne? Kennt ihr alle, die, ne, unterscheidet sich von der Lendenwirbelsäule und den restlichen Partien vor allem dadurch, dass sie sehr, sehr viel drehbarer ist. Das liegt einfach, dass die Gelenkflächen zwischen den Wirbelkörpern nicht so stark senkrecht gestellt sind, wie beispielsweise im Bereich der Lendenwirbelsäule, sondern ja, so fast parallel zum Boden, ne? Da ist etwas übertrieben, sodass man da halt auch Rotationsbewegungen durchführen kann. Und das ist ganz wichtig, weil ihr wisst selbst aus eigener Anschauung, so in der Hüfte ist man ein bisschen, ne, vor allem wenn man Boomer ist, schwer beweglich, aber den Hals kann man noch im hohen Alter ganz gut drehen, wenn man nicht gerade eine Krause trägt, ja, also man kann da fast 90 Grad da den zur Seite wenden, und das ist natürlich nicht so schlecht und ist natürlich auch notwendig, denn im Kopf sitzen die Augen, die wollen auch schön bewegt werden, da muss der Hals natürlich mitziehen.
Richtig.
Ja. Ja, 7 Halswirbel hast du schon gesagt. Über die Halswirbel, da werden wir jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählen. Ne? Die Wirbel haben wir schon mal, glaube ich, mal durchgesprochen in einem anderen Podcast. Deswegen halten wir das hier mal relativ kurz. Es gibt aber auch noch, das sind nicht die einzigen Knochen im Halsbereich. Jetzt Fangfrage.
Was
gibt's denn da noch? Was gibt's da noch?
Ja, genau. Also es gibt ja einen fantastischen Knochen, der auch so ein bisschen eine eigene Position hat in unserem Körper. Denn das ist das sogenannte Zungenbein. Und dieses Zungenbein ist im Grunde einer der einzigen Knochen, die wir haben, der eben keine gelenkige Verbindung zu anderen Knochen hat. Im Fachjargon nennen wir dieses Zungenbein auch Os Hyoideum.
Ja, was setzt da an, Os Hyoideum? Wozu brauche ich das? Wozu ist da ein Knochen im Hals? Vorne ist der,
ja,
ne?
Genau.
Zungenbein. Wozu brauche ich da einen Knochen, verdammt nochmal? Also vor allem, wenn er da solo steht, macht da gar keinen Sinn.
Genau, ist eine gute
Misskonstruktion.
Man könnte meinen, ist eine Misskonstruktion, aber jetzt gar nicht so unwichtig, denn das ist natürlich Dreh- und Angelpunkt für muskuläre Ansätze. Da entspringen und setzen eben auch viele Muskeln an, die nachher wirklich maßgeblich auch für die Mobilität im Halsbereich wichtig sind, ergo insbesondere für den Schluckakt. Da hat das Os Hyoideum eine ganz besondere Garantenstellung.
Genau, ist die ganze Zungenbeinmuskulatur, ne, die da ansetzt, ne, die obere und untere, die supra- und infrahyale Muskulatur. So, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal, wenn wir die Muskeln im Halsbereich besprechen. Also wichtiges Ding, Ursprung, Ansatz von wichtigen Muskeln, ja. Deswegen hat der Körper da ein bisschen was verknöchert, damit das ein bisschen stabiler ist. Ist wie so, wie so ein bisschen so eine Puppe, die hin und her gezogen wird von den Muskeln, an denen das Ding hängt. Und hat dann ja auch so eine Art Widerlagerfunktion, ne, so eine Hypomochlion-Funktion so ein bisschen. Okay, also knöcherne Grundlage ist nicht so viel Spannendes, eine Halswirbelsäule und Osteoidium. Dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge Knorpelstrukturen im Halsbereich. Eine wichtige haben wir auch schon mal besprochen, ne, das ist der Larynx.
Jawohl. Ne?
Der Kehlkopf, da gehen wir heute nicht drauf ein. Da gibt es einen eigenen Podcast zu, den könnt ihr euch reintun. Schöne, schöne, komplizierte Struktur, ja, auch ein wichtiger Knorpelbestandteil des Halses. Ja, aber was wir natürlich also noch nicht besprochen haben, sind die ganzen Halsmuskeln. Oh, Mann, oh Mann,
spannend,
da wird's, da wird's richtig kompliziert. Ja? So, jetzt sag mir doch mal, Moritz, wie kann ich das denn so ein bisschen, also weil Muskeln sind ja meistens irgendwie, muss man ja gliedern, damit man so ein bisschen eine Übersicht behält. Halsmuskulatur, wie kann ich die denn strukturieren oder einteilen?
Ja, es ist wirklich kompliziert, weil in so einer Röhre ganz schön viele Muskeln stecken. Aber wir sollten zumindest mal die Einteilung vornehmen, vor allem in die ventrale Halsmuskulatur. Das ist praktisch die, ja, man sagt auch gerne, anterolaterale Muskelmasse des Halses. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine dorsale Halsmuskulatur. Da würde man aber eher eben Nackenmuskulatur, / Rückenmuskulatur zu sagen. Und ich denke, wir gucken uns jetzt primär mal die ventrale Halsmuskulatur, weil die ist kompliziert genug.
Genau, praktischerweise gehen wir mal von außen nach innen vor. Ne? Wir sind ja Leute, die erstmal recht oberflächlich an die Sachen rangehen. Ne? Jetzt haben wir da so einen flachen Muskel, den haben wir bei den Gesichtsmuskeln auch schon mal besprochen. Das ist so der größte Flächenmuskel im Prinzip oder flächige Gesichtsmuskel, den wir haben. Hauchdünn bildet die oberste Schicht. Was ist das für ein Ding?
Das ist das sogenannte Platysma. Und das ist wirklich ein Muskel, der ist eindrucksvoll zu sehen, wenn jemand so richtig wutentbrannt Vollspannung im Gesicht provoziert. Dieses Platysma ist praktisch eine ganz, ganz oberflächliche Muskelplatte, hauchzart, ne? Also ein paar Millimeter im Grunde nur, und bedeckt eigentlich den gesamten Hals ventral muskulär. Ne? Ist eben auch eine Besonderheit bei diesem Muskel, denn dieser Muskel, ja, der hat im Grunde auch keinen wirklich ja, echten knöchernen Ursprung, ne? Also letztendlich ist das ein faszienentspringender Muskel.
Genau, hängt im Alter auch ganz gern durch, gibt den sogenannten Truthahnhals und ist beliebtes Ziel der plastischen Chirurgen, ja, die da natürlich irgendwie Halslifting da machen. Das Platysma, ja, das muss man schön straff halten, damit man halt auch noch, damit im Alter
jugendlich
nicht
der
Hals da irgendwie über den Krawattenknoten schlabbert. Ja. So, jetzt haben wir da noch einen oberflächlichen Muskel, den hatte ich eben schon erwähnt, das ist dieser unaussprechliche Sternocleidomastoideus. Nehmen wir doch diesen Begriff erstmal ein bisschen auseinander, was steckt denn da alles drin? Sternocleido, Sternum, Brustbein, Cleido, wofür steht das denn?
Genau, Cleido ist letztendlich das Wort, das Synonym für Schlüssel. Bein, ne? Also letztendlich haben wir den mit seinen Ursprüngen auch dort verankert im Schlüsselbein.
Genau, da steht auch noch Mastoideus drin, das ist der Prozessus Mastoideus, der sitzt am Hinterhaupt, ja, und dann seht ihr auch, wo das Ding zieht, ne? Das zieht jetzt vom Schlüsselbein und Sternum, also von vorne schräg nach hinten oben, ja, zum Mastoid, und aus der Verlaufsrichtung des Muskels könnt ihr auch schon so ein bisschen folgern, was das Ding macht, ist nämlich ein wichtiger Kopfnicker, ja, man kann also den Kopf bei der Kontraktion dadurch, ja, was macht der Kopf, wenn ich den Sternocleido beidseits anspanne?
Genau, wenn wir beidseits anspannen, dann haben wir praktisch, ne, das Nicken, das Bejahen, also ein ganz wichtiger Bestätigungsmuskel. Das heißt, wir bringen sozusagen das Kinn Richtung Sternum, verkürzen also da den sogenannten thyromentalen Abstand. Ne? Was für ein schöner Begriff. Wenn der aber einseitig kontrahiert.
Ich möchte mal ein bisschen widersprechen. Ist das so, wenn er hinten am Kopf ansitzt? Moritz, wie soll denn das denn nicken? Dann müsste er doch vorne am Kinn ansitzen. Ja, das habe ich dich wieder erwischt.
Ja, du hast da, guck
alte
mal, hast
Kliniker,
da meine Biomechanik, Kliniker, ne? Genau, richtig.
Ja, Dorsalextension,
ja,
mein Lieber.
Der macht natürlich
das gleich,
genau,
ne?
Ist natürlich, ja, auch eine
macht
Bestätigung.
Genau das Gegenteil.
Düsseldorfer Erhabenheit sozusagen, ne? Näschen,
genau,
hoch,
ist das Düsseldorfer Nicken, ja, ja, nach hinten.
Das
so
Düsseldorfer
nach hinten,
Nicken,
du,
ja,
denn,
guck,
ja,
mal. Schön.
Ja, also Dorsalextension des Kopfes bei beidseitiger Kontraktion. Ne? Das ist ja das Klare, ne? Weil der Muskel zieht hinten am Mastoid, dadurch wird der Kopf ein bisschen nach hinten geprügelt und das Kinn kommt hoch.
Geprügelt,
hey, was bist du denn, ey? Hey,
was?
Alter, was bist du? Hey,
ja, so
du,
der provozierende,
der provozierende Kinn-Hochreflex, ja. Ja, wenn ich das einseitig kontrahiere, das Ding, jetzt hast du die Chance, dich zu rehabilitieren. Was machst du dann?
Genau, also da ist dann letztendlich Kopfwendung, Seitwärtsdrehung des Kopfes zur Gegenseite eben die typische Bewegung. Jo, ne?
Setzen eins, super. Damit haben wir jetzt die oberflächliche Schicht der Haltung. Da hast du dich aber nochmal ganz knapp, du. sonst, ne? Gleich Approbationsentzug, du. Hoppa, ja. Aber ich verrate es der Kamera nicht, ganz ruhig sein.
Gott sei Dank, ja.
Oberflächliche Schicht haben wir damit irgendwie erledigt. Jetzt gibt es die mittlere Schicht der ventralen Halsmuskulatur, der vorderen Halsmuskulatur. Da gibt es eine ganze Menge, die klingen echt super, die Dinger, ne?
Ja.
Weil die haben dieses Zungenbein, was wir da eben erwähnt haben, ne? Dieses Os hyoidium, ja? Die haben die auch alle schmuckerweise im Namen drin. Man spricht da von der mittleren Schicht von der infrahyalen Muskulatur, also unterhalb des Zungenbeins. Und jetzt sag mir doch mal ein paar Namen, weil die klingen also schön.
Ja, das ist wirklich, also das ist, wenn man nochmal so ein bisschen verbalisieren üben möchte, perfekt. Und da haben wir vier Stück. Da haben wir den Musculus homohyoideus, dann haben wir den Musculus sternohyoideus, den Musculus sternothyroideus und den Musculus thyrohyoideus. Klingen alle ziemlich ähnlich.
Ist mein Lieblingsmuskel, thyrohyoideus. Ja. Ja? Klingt echt super. Ja. Und die sagen im Prinzip alle, ja, wo, von wo bis wo die ziehen. Hyoid ist also immer oder Ursprung oder Ansatz am Zungenbein, im Os hyoidium und dann Thyroidius, wofür steht das denn? Also Sternothyroidius, von wo bis wo zieht der?
Genau, also letztendlich ja von der Schilddrüse zum Zungenbein. Ne? Der Name sagt es ja, steckt ja wirklich schön drin. Da hat einer
Schilddrüse, Schildknorpel. Ne? Also Schilddrüse, ja, genau. Das wäre ein komischer Ansatz.
Ja, von der Drüse, genau, da müsste der Musculus Thyroglandothyroideus heißen.
Genau, ne? Also ein Schildknorpel. Ne? Also von der Cartilaga thyroidea ist der Ansatz und der Ursprung ist dann halt am Sternum. Also ihr könnt euch diese Muskelnamen eigentlich ganz gut ableiten davon, ja, Ursprung meistens zuerst und Ansatz wird dahinter genannt, also Sternothyroideus, nochmal vom Sternum, mal Brustbein, dann zur Cartilagothyroidea, also zum Schildknorpel und so weiter und so fort. Ne? Die ziehen dann dahin. Oder machen die im Prinzip so insgesamt, also haben die irgendwie, kann man das zusammenfassen, so welche Funktion üben die aus? Schlucken ist, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau,
so,
richtig, ne? Ganz genau, ja? Richtig. Zieht den also Kehlkopf nach Kaudal, ne? Also das sind letztendlich Kehlkopf-kaudalisierende Muskeln, ne? Das ist so die überwiegende Funktion. Genau, ne?
Also könnt ihr merken, alle infrahyalen Muskeln, die wir euch da eben genannt haben, sitzen unterhalb des Zungenbeins. Was werden die machen? Die ziehen das verdammte Zungenbein natürlich nach
das verdammt.
Bumm, nach Kaudal, ja? Und unterstützen dadurch auch, dass jetzt haben wir das Nicken, ne? Also das von vorne, unterstützen
da
dadurch auch das Nicken nach unten, ja? Ziehen am Zungenbein und dadurch das Kinn so ein bisschen in der Folge dann nach unten. Also, aber unterstützen sie jetzt nicht die Hauptmuskeln fürs Kopf.
Genau.
Ne? So, super. Also, oberflächlich, mittlere, jetzt
geht's in die Tiefe.
Tiefe Schicht.
Jawohl.
Ja. So, und da kommt eine ganz wichtige Muskelgruppe, die muss man mal gehört haben, das sind die sogenannten Scalenusmuskeln. Ja? Warum heißen die Scalenus?
Genau, letztendlich kommt das vom Wort Treppe, ne? Also das sind Treppenmuskeln, weil die im Grunde ja so eine Art Treppe bilden seitlich der Halswirbelsäule. Und ja, ich würde fast immer eher sagen, wenn man die mal so im Präparat gesehen hat, die haben so eine zeltartige Form, sind aber nicht so genannt, kommt aber eben von Treppe. Und da gibt es einige Muskeln, genau.
Genau, weil ihr da an den verschiedenen Höhen der Halswirbelsäule, genau, ansetzt, ja, und dadurch so einen treppenartigen Verlauf haben. Ja? Was machen jetzt diese Scalenusmuskeln? Also jetzt von wo bis wo, machen wir jetzt mal von wo bis wo laufen die ungefähr?
Genau, also die haben letztendlich einen Verlauf von den Prozessi transversi der Halswirbel und verlaufen eben nach Kaudal und ziehen dann eben zur ersten Rippe zum Schlüsselbein und bilden da eben so eine zeltartige Muskelstruktur, ne, im Bereich,
genau,
des seitlichen,
ne,
Halses.
Setzen halt in verschiedenen Höhen der Halswirbelsäule an und daraus erschließt sich auch so ein bisschen, was die dann machen. Ne, also die Funktion der Scalenusmuskeln ist was, wenn man sie beidseitig irgendwie kontrahiert, was machen sie dann?
Ja, also wenn sie beidseitig kontrahieren, dann stabilisieren sie natürlich zuallererst mal die Halswirbelsäule, können aber natürlich, wenn sie dann die Halswirbelsäule eben auch bewegen, so eine ganz leichte, müsste eine Flexion sein, so eine ganz leichte Flexion auslösen. Ne?
Genau, eine Flexion des Halses nach vorne, ne? Und jetzt kann man sie auch als Atemhilfsmuskel einsetzen,
genau,
ja, weil sie ziehen natürlich auch ein bisschen sozusagen die erste Rippe und zweite Rippe nach oben, ja, und dadurch kann sie bei der Inspiration, können sie so ein bisschen unterstützen, ne? Atemhilfsmuskulatur, ne?
Genau.
Je nachdem.
Umkehr von Ursprung und Ansatz, ne? Ist da ja so die Idee, genau.
genau. Und wie beim Sternocleidomastoideus gibt es da auch eine einseitige Kontraktion, klar. Und dann hat man eine Lateralflexion, also eine Seitwärtsneigung der Halswirbelsäule. Ja, dieses typische indische Ja-Sagen, ja, wird irgendwie, wo man, ne, wo die Leute so ein bisschen Kopf nicken, Kopf wackeln, ja, ist dann halt ja der, die Scalenus-Muskulatur für verantwortlich. Ne? Man unterscheidet da also drei Stück im Wesentlichen, naja, vier, wenn man genau nimmt, ne, wobei der vierte immer nur variabel vorkommt. Einmal den Anterior, Scalenus Anterior, den Scalenus Medius und den Scalenus Posterior.
Ja, ja, und die Scalenus Lücke, ne, die sollte man noch kennen. Ich denke, die kann man noch mal eben nennen, ne? Die darf man nicht vergessen. Genau.
Genau, was ist die Scalenus Lücke, Mann?
Genau, also ganz wichtige Struktur, die sich eigentlich ergibt zwischen dem Musculus Scalenus Anterior und Medius. Und das ist ja praktisch ein kleiner Schlitz, der zwischen diesen Muskeln Raum bietet für den Verlauf, vor allem des Plexus cervicobrachialis, ne? Also sprich die Nerven, die aus der Halswirbelsäule austreten, zum Arm ziehen. Und diese Scalenus-Lücke, ja, die ist eben praktisch wie so eine Nervenscheide aussehend. Und gerade für die Anästhesisten, für die Regionalanästhesie, Betäuber, ein wirklich interessanter Ort, denn da kann man die Nervenfaszikel des Plexus brachialis sehr gut erreichen, sonografisch mit, genau, der Nadel.
Leichte Eselsbrücke, die ich merken könnte. Der Plexus fällt die Treppe runter, ja.
Perfekt.
Also der Plexus brachialis geht durch die Scalenus-Lücke, ja. Aber was ist denn jetzt eigentlich? Die Trunki oder die, oh Gott, jetzt geht es dann.
Jetzt müssen wir nochmal. Da würde ich empfehlen, ne, einschalten von DocCheck Podcast, der Plexus brachialis. Da haben wir das nochmal, yes, en Detail, yes, aufgearbeitet. Genau. So haben wir uns jetzt gut
Eigenwerbung
gerettet.
Ne? Eigenwerbung zieht, genau, oder geht gleich ins Flexikon und blättert es da nochmal nach. Der wird euch der ganze Plexus in seiner vollen Schönheit nochmal vorgebetet und wo er wie durch die Scalenus-Lücken zieht.
Absolut.
Ja? So, last not least haben wir jetzt noch, die Scalenus-Gruppe haben wir jetzt hinter uns, die prävertebralen Halsmuskeln.
Jawohl, genau. Die ich übrigens kenne immer wieder gerne von Bauchübungen. Das sind nämlich so Muskeln, die gerne mal schmerzen, wenn man den Kopf hochhält bei Bauchübungen und man weiß überhaupt nicht, wo dieser Schmerz ist. Dann sind es meistens die. Und das sind vier Stück. Nenne ich mal beim Namen. Das ist einmal der Musculus longus capitis, der Musculus longus colli. Und dann haben wir die zwei Rectus, Musculus rectus capitis lateralis und Musculus rectus capitis anterior.
Genau, da die prävertebral machen, ist auch relativ klar, was die machen. Die tragen auch zur Flexion der Halswirbelsäule bei, ne, weil sie sind halt vor der Halswirbelsäule. Wenn die kontrahieren, dann beugt sich die Halswirbelsäule nach vorne, also eine Flexion, ganz klare Nummer, ja. Im Gegensatz zur Nackenmuskulatur, die dann eine Extension macht, ne, also den Kopf nach hinten knallt. Also dadurch ist das mal ausnahmsweise relativ gut strukturiert in der Anatomie. Also der Hals gar nicht mal so doof, genau, ja, für Anatomen zusammengeschoben, sondern da hat sich die Natur gedacht, ach komm, das erleichtere ich den Studenten, ja, nochmal ein bisschen. Ja. Wobei, ja, es nicht ganz so ist, ne, weil der Rectus Capitis beispielsweise, ja, ne, der macht da ein bisschen was anderes. Ne. Es gibt ja immer eine Ausnahme.
Ja, genau.
Ja. Also der macht auch eine leichte Dorsalflexion, also das Kippen des Kopfes nach hinten. Ne. Das müsst ihr euch im Einzelfall nochmal angucken. Also diese Muskeln, je nachdem, wo sie da hin und her ziehen, haben natürlich dann auch unterschiedliche Funktionen.
Ist so, im Flexikon übrigens schön dargestellt, ne?
Genau, ja. Da möchte ich nochmal hier die Chance nutzen, unseren Kollegen von Cypro zu danken für das fantastische 3D-Modell, das sie da in jahrelanger Arbeit zusammengeschickt haben. Ja, wenn du wieder zuhörst, Kauli, ja.
Dann, schöne Grüße.
Dann schöne Grüße, ja. Gut, also, wir haben prävertebrale Halsmuskulatur, wir haben die Nackenmuskulatur als Antagonisten quasi und Nackenmuskulatur und Rückenmuskulatur, das, ja, das bräselt man jetzt gar nicht so richtig auseinander, ne, weil die Nackenmuskulatur im Prinzip der Rückenmuskulatur zugeschlagen wird, ne, da sie auch denselben systematischen, genau, Aufbau hat. Ne? Und man unterscheidet da so im Wesentlichen den Obliquus Capitis Superior, ja.
Auch kleine,
Obliquus,
feine
Capitis
Muskeln.
Capitis Inferior. Das sind ja diese ganzen komplexen Dinger, die irgendwo ja so ein bisschen zwischen den Quer- und Längsfortsätzen, nee, Quatsch, doch.
Nee, zwischen Okziput, ne? Also die laufen, genau, praktisch zwischen dem Hinterhauptknochen und den Querfortsätzen der Halswirbelsäule entlang. Die sind natürlich in der Tiefe, wir haben ja so eine vordere und eine hintere Gruppe, die in der Tiefe eben vor allem die Kopfgelenke mit stabilisieren, ne? Und die HWS ja eben dann in die Extension bringen.
Genau, ne? Die ziehen zwischen den quer fortsetzen und den Dorn fortsetzen dann im Prinzip da hin und her. Das ist ein Teil auch der autochthonen Rückenmuskulatur, ja, die ja so ja, ein bisschen systematischer geordnet ist als im Rest des Körpers. Aber wie gesagt, das ist nicht so, lies es bitte nochmal nach, weil ja. Nackenmuskulatur und prävertebrale Halsmuskulatur, das kann man auch sozusagen so ein bisschen ad libitum hin und her schieben, ja, also die vordere Gruppe der Nackenmuskulatur wird auch als Teil der prävertebralen Halsmuskulatur aufgefasst, teilweise in der Anatomie, also guckt euch das nochmal genau an, die Anatomen haben da auch unterschiedliche Vorstellungen, was wem zuzuschlagen ist. Okay, ja, die Muskeln haben wir jetzt so mehr oder minder
durchgekaut. Es sind halt viele, ne? Es sind viele, ich glaube, das wäre auch eine sehr trockene Materie, wenn wir jetzt jeden Einzelnen angucken.
Da wollen wir jetzt nicht jeden Ursprung und jeden Ansatz irgendwo hier erwähnen, ja, also guckt euch das bitte nochmal genau an, wenn ihr es lernen wollt oder müsst, ja, das ist nicht so ganz unkomplex, muss man sich reinbohren. So, jetzt gibt es im Hals aber noch ein paar andere Sachen als Muskeln und Knochen, nämlich eine ganze Menge Leitungsbahnen und da ist interessant, ja, so aus klinischer Sicht interessant, da gibt es Gefäße, Nerven, und natürlich auch, ja, so die zwei großen Röhren, die dafür sorgen, dass alles, was wichtig ist, dann unten ankommt. Und diese zwei großen Röhren, mein Lieber, was sind das?
Die zwei großen Pipelines, genau. Wir brauchen ja eine luftleitende Röhre und eine speiseleitende Röhre. Und das sind vor allem eben Trachea und Ösophagus, die natürlich einen Großteil eben des Halsvolumens auch einnehmen.
Fangen wir doch mal mit der Trachea an. Ja, die Trachea, die fängt eigentlich unterhalb des Kehlkopfs, also des Larynx an. Was ist denn das für ein Ding? Du hast gesagt, ein Rohr. Ist das genau. Einfach nur ein Rohr aus Epithel oder hat das auch irgendwie so ein paar Specials drauf?
Ja, es hat natürlich ein paar Specials. Also die ist in der Regel so 10 bis 12 Zentimeter lang und es ist eine ja aus vor allem Knorpelspangen bestehende Struktur, die dadurch natürlich auch eine gewisse Elastizität hat. Ich wollte schon sagen Elastigkeit. besteht aus hyalinem Knorpel und die sind praktisch mit Bändern verbunden. Also sehr viel Bindegewebe, aber sorgt eben auch für Mobilität im Hals, weil natürlich auch im Hals viel Dynamik und Mobilisierung.
Ja, das Ding drin, muss ne? biegsam und gleichzeitig auch starr sein. Ja? Ja. Weil das Problem ist nämlich da, wo Luftströmungen durchkommen, da kommt es natürlich auch, wenn das zu wabbelig ist, sonst zum Kollabieren oder zum Aufblähen und das will man natürlich verhindern und deswegen sind diese Knorpelspangen der Trachea ja ganz, ganz wichtig, weil die im Prinzip für die Formstabilität sorgen und dadurch, dass sie segmental angeordnet sind, also nicht zusammenhängen, so ein starres Rohr wäre auch scheiße, könnt ihr euch leicht vorstellen, weil dann wäre die Halsbeugung und Halsstreckung doch ein bisschen eingeschränkt. Ja, also stellt euch das mal vor, Säbelschlucker, der irgendwie eifrig nicken will, das ist schwer, das ist verdammt schwer, ja, deswegen wird das nichts und durch diese Ringknorpel, die Trachea quasi umgeben, ist die Trachea halt auch gleichzeitig flexibel, aber es ist halt auch gewährleistet, dass sie das nicht bei jedem Atemzug irgendwie kollabiert oder sich aufbläht, eine ganz geschickte Struktur, die Natur hier gewählt hat, sodass die In- und Expiration also unproblematisch durch dieses stabile Rohr dann halt auch in Richtung Bronchien läuft. Ne? Und dann endet die Trachea auch nicht an der Bifurcatio, ja, Trachee, also in der Bifurkation. Da teilt sich dann in die beiden, in den linken und rechten Hauptbronchus und da ist Finish. Aber das liegt schon nicht mehr im Halsbereich, das liegt dann natürlich schon im Thorax. Ja? Also genau. Der Halsabschnitt der Trachea ist auch relativ kurz. So, jetzt haben wir die Trachea gelangt. Also wie gesagt, angefangen tut die unterhalb des Kehlkopfs, genauer gesagt an welcher Cartilago ist? Na, Cartilago cricoidea, ne? Also am Ringknorpel. Ja, genau. Ne? Also Ringknorpel könnte schon als erster Trachealknorpel missdeutet werden im Zweifelsfall. So, die liegt wo? Hinter oder vor der Speiseröhre?
Ja, also da natürlich absoluter Hinweis an alle Notfallmediziner und die irgendwann mal einen Atemweg sichern müssen. Wir haben die Trachea ventral gelegen, das heißt, sie ist ganz vorne, was natürlich auch wirklich enorm relevant wird, wenn man denn einen Atemweg sichern möchte. Das heißt, man kommt im Grunde mit nur wenigen Manövern auch schnell in die Trachea, ohne die Speiseröhre, die nämlich dahinter liegt, zu verletzen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Das habe ich natürlich ein bisschen vorweggenommen, das zweite Rohr schon verraten, ne? Also die Speiseröhre oder Ösophagus oder Ösophagus, je nachdem, genau. Wie ihr es irgendwie betonen wollt.
Schluckdarm, ja? Der sogenannte Schluckdarm.
Ja. So, aber der Ösophagus, hat der auch Knorpelchen wie die Trachea oder hat die Natur sich da was anderes ausgedacht?
Ja, da hat die Natur sich was anderes ausgedacht, ist aber dennoch auch elastisch und die Speiseröhre ist letztendlich ja ein muskuläres Hohlorgan, welches Teil des Verdauungstrakts ist, ne? Also praktisch ein Bindeglied des Gastrointestinaltraktes, nämlich zwischen der Mundhöhle und dem Oropharynx und verbindet da eben ja, den Rachenbereich, den Schlund mit dem Magen. Also auch ein ganz wichtiges Organ.
Ja, also richtig wichtiger Schlauch, der da ist. Und er darf auch im Gegensatz zur Trachea nicht starr sein und darf auch keine Knorpelspangen haben, weil das wäre für den Schluckakt ziemlich übel. Ja, weil Luft, wie ihr alle wisst, ist ein relativ bewegliches Medium, während ein durchgekautes Hühnchen schon ein bisschen, ich sag mal, etwas pastöser daherkommt, also nicht ganz so leicht rutscht. Und da muss der Ösophagus halt nachhelfen. Und dazu gibt es die sogenannte Peristaltik, also wellenförmig ablaufende Muskelkontraktionen, die dabei helfen, den Nahrungsbrei dann von, ja, vom Pharynx, also vom Rachen, dann halt in Richtung Magen zu befördern. Ja, deswegen besteht das Ding halt auch, hat auch kein Hartgewebe in sich, sondern ist ein reiner Muskelschlauch, dann halt auch mit so spiralförmigen Muskelsträngen, ja, dem kann man Ring- und Längsmuskulatur einteilen, je nachdem, wie man sich das histologisch da ansieht. Und in Wirklichkeit ist es ein relativ komplex aufgebautes 3D-Maschenwerk aus Muskelzellen, das kontrahiert dann halt wellenförmig und befördert dann den Hamburger unten in Richtung Mageneingang.
Ja, und vielleicht noch interessant auch nochmal für die praktische Anatomie, die Speiseröhre, man stellt die sich ja immer wie so ein offenes Rohr vor, wenn man da aber mal ein Sonografie, ein Ultraschallgerät auf den Hals drauf hält, man sieht eigentlich, ist der Ösophagus, wenn nicht geschluckt wird, eigentlich auch immer geschlossen, das heißt, im Grunde liegen die Schleimhautfalten aufeinander und das ist ja auch ein ganz wichtiger Verschlussmechanismus gegen Reflux, das heißt, dass keine Magensäure hinaufsteigt, das heißt, da ist einerseits eine gewisse Torquierung, Drehung drin und eben ein kollaptisches System, das eigentlich nur öffnet, wenn wir schlucken und deshalb kann man auch im Handstand schlucken, ohne dass es wieder rausläuft. Spannend.
Genau. Ja, Ösophagus, wichtiges Leitungsbähnchen da. Genau, jetzt haben wir also die beiden großen Pipelines da abgehakt. Jetzt haben wir aber noch eine Menge andere Röhren, die da im Halsbereich rumschwirren. Fangen wir doch mal mit den Arterien an. Also da gibt es jetzt 4 an der Zahl, 2 auf jeder Seite, die relevant sind. Gibt natürlich noch ein paar mehr, aber so die 4 Hauptgefäße, die im Halsbereich lang dengeln, oder 2 mal 2. Was sind das?
Genau, also die sind ja wirklich essentiell für die Versorgung des Kopfes, aber auch der Halsorgane. Und das ist einmal natürlich die Arteria carotis, die auf beiden Seiten langläuft, ziemlich prominent. Und wir haben die beiden Arteriae vertebralis. Ne? Das sind die beiden arteriellen Gefäße. Und wir haben natürlich auch, klar, abführende venöse Drainage. Und das sind Vena jugularis interna und jugularis externa.
Genau, also die großen arteriellen Gefäße sind dann halt auch wichtig für die Blutversorgung des Gehirns. Ganz wichtig, ihr wisst ja, Gehirn ist ein Luxusorgan. 2% der Körpermasse, aber 15% des Herzminutenvolumens. Ja. Also das gurgelt sich ganz schön Sauerstoff und Glucose rein, weil Nervenzellen auch recht hungrige kleine Zellchen sind. Deswegen auch relativ voluminöse Gefäße, ne? Gerade die Carotis. Also das ist schon ein etwas dickerer Hobel.
Ja.
Ja, die Carotis communis. Und die hat jetzt ganz interessante Sachen drin. Ne? Also man denkt ja, das ist einfach nur eine Leitungsbahn, da fließt das Blut durch, da passiert nicht so viel. Aber da gibt es jetzt was, das sollte man mal erwähnt haben. Ne? Da sind so Sensoren drin.
Genau, also
habe ich mal gehört.
Ja, absolut, genau. Das ist jetzt wirklich tiefste Pathophysiologie. Wir haben nämlich sogenannte Barorezeptoren da drin, die in der Lage sind, die Wandspannung zu messen. Ja, und das heißt, sie spielen eben eine ganz maßgebliche Rolle bei der Blutdruckregulation. Und die sind wirklich sehr empfindlich. Das heißt, über den Blutdruck in den Karotidalarterien, da wird wirklich geregelt, wie dann letztendlich Sympathikus und Parasympathikus Einfluss auf Herzfrequenz, auf die Auswurfleistung des Herzens genommen wird. Und deshalb eine wirklich sehr empfindliche Region, die man sich da auch klinisch zu Nutzen machen kann.
Genau, da wird der Blutdruck gemessen, teilweise auch die Sauerstoffkonzentration, ja, in spezialisierten Zellen, ja, zum Beispiel im Glomus caroticum, das sitzt in der Carotis Gabel, die Carotis gabelt sich da auch auf in die Carotis interna und externa, ja. Und diese parasympathischen Ganglien, die da sitzen, ja, die sorgen dann halt auch dafür, dass der Blutdruck einfach nicht abfällt. Ne? Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Nummer. Also klar, ihr könnt euch vorstellen, wenn irgendwie der Blutdruck im Gehirn abfällt, dann kommt es zur Ohnmacht. Das will der Körper natürlich verhindern. Und deswegen gibt es eine ganze Menge Rezeptoren, diese Barorezeptoren, Chemorezeptoren, die dann versorgen, dass der Blutdruck und die Sauerstoffversorgung relativ konstant bleibt. Wichtige Nummer. Ja, also Carotis ist nicht nur einfach ein Rohr, sondern ein intelligentes Blutgefäß.
Genau.
Weitestgehend.
Ja, und vielleicht nochmal ganz interessant, klinischer Einwurf. Die Karotis ist ja auch sehr gut sonografisch zugänglich. Ne? Man kann wunderbar in der Karotis Veränderungen sehen, die zum Beispiel auf eine arterielle Verschlusskrankheit hinweisen. Und deshalb gehört der Karotis-Doppler, der sogenannte, auch zu so einer typischen kardiovaskulären Vorsorgeuntersuchung. Ne? Das mal als kleiner Einwurf, spannende Diagnostikregion.
Ja, Karot ist auch redundant angelegt, wir haben eine linke, eine rechte, was nicht heißt, dass ich auf eine so einfach verzichten kann, das ist nicht so easy peasy, ja, aber da laufen zwei durch, eine linke, eine rechte Halsschlagader und ihr könnt den Puls natürlich auch fühlen, wenn ihr seitlich, also an den Vorderrand des Musculus sternocleidomastoideus, den wir eben genannt haben, also die Finger reindrückt, dann pulsierst du an der Mitte, wenn man den peripheren Puls, also den beispielsweise am, den Radialispuls nicht so gut fühlen kann, dann am Hals sollte man was fühlen, wenn der nicht da ist, dann ist das schon schlecht. Zeichen für einen äußerst schlaffen Blutdruck oder gegebenenfalls auch einen ja, Herzstillstand.
Dennoch wichtig, ne? Man prüft den Puls im Rahmen von einer beim Herz-Kreislauf-Stillstand nicht mehr. Ja, das nochmal zu den ganz aktuellen Empfehlungen.
Okay, gut. Wusste ich gar nicht. Ich hätte das jetzt noch gemacht.
Ja, man macht es, wenn man wirklich die Ahnung hat, dass jemand noch Kreislauf hat. Aber das Wichtigste ist ja die Prüfung der Atmung. Wenn der Atem steht, wird sofort gedrückt. Das nochmal an alle Reanimateure
also
da draußen.
Okay, genau, ohne Pulstaste. Haben wir uns gemerkt.
Perfekt.
Danke, Moritz, für diese schnelle
wichtig,
Auffrischung
Mann,
hier. Ja. Basic so, jetzt haben wir noch eben die Arteria vertebralis, haben wir noch nicht, doch hattest du ja schon erwähnt, aber was ist das denn? Die sind, glaube ich, ein bisschen special, ne? Die Arteria vertebralis. Ne?
Ja, genau, richtig.
Also, weil
ja.
die ist so ein relativ gut eingebettetes Gefäß. Was macht die nämlich?
Genau, also die Arteria vertebralis sollte man definitiv kennen, denn sie ist praktisch die versorgende Arterie für die hintere Zerebralstrombahn, speist also in den hinteren Teil des Circulus arteriosus velisii ein. Ne? Wir erinnern uns an die Anatomie der Hirngefäße und eben auch eine ganz wichtige Arterie und die hat eine Besonderheit, die ist nicht nur wirklich zart, sondern die hat einen Weichteil, aber auch einen knöchernen Verlauf und der ist wirklich spannend, denn sie hat da einen äußerst guten Schutz durch die Halswirbelsäule.
Genau, die tritt nämlich tatsächlich in sogenannte Foramina transversaria ein, nämlich in Löcherchen in den Querfortsätzen der Halswirbel und zieht durch diese Querfortsätze quasi durch. Das ist also einmalig. Es gibt wenig Blutgefäße im menschlichen Körper, die durch den Knochen durchziehen. Natürlich irgendwelche Versorgungsgefäße für den Knochen, Arteriae nutritiae, klar tun das. Aber so ein größeres Gefäß, das glaube ich, ja, schon special, ne?
Ja, definitiv, sagen. Genau. Da auch, trotz des Schutzes, wichtig, Manipulationen an der Halswirbelsäule. Es gibt ja ganz seltene Fallberichte, ne, wenn hochversierte Chiropraktiker die Halswirbelsäule in alle möglichen Dimensionen bewegen, ist die da auch nicht ganz ungefährdet zu dissezieren, also einzureißen. Extrem selten, glücklicherweise, aber nochmal wichtiger pathophysiologischer Einwurf hier. Trotz Schutz, nicht ganz ungefährlich.
Genau, also nicht dem Osteopathen blind vertrauen, ja, immer schön aufpassen, im Hals, da läuft einiges, wer sich da einrenken lässt, der kann auch leicht irgendwie ohne, ja,
der wird auch gerne mal
stark Vitalfunktionen aus der Praxis getragen werden. Ja, also passt auf, Leute. Ja, also, diese Arteria vertebralis, man nennt diese Löcherchen da, die durch die Querfortsätze gehen, auch insgesamt den Querfortsatzkanal, ja, also weil das insgesamt die Halswirbel natürlich relativ eng aneinander sitzen und dann zusammen Kanal bilden, in denen dann die Arteria vertebralis eingebettet ist. Ja, es gibt natürlich noch eine Menge andere Leitungsgefäße, Arterien irgendwie im Halsbereich. Der Hals ist generell gut durch Blut, vor allem die Schilddrüsenregion, ja. Da gibt es noch die Arteriae thyroideae, ja, inferior, superior und so weiter und so fort. Die schlabbern wir jetzt mal, sind kleinere Gefäße, aber auch ganz wichtig, gerade bei Halsverletzungen, weil da kann es ordentlich draus sprudeln, auch wenn die Karotis nicht verletzt ist, weil die Schilddrüse, die wir auch mal im eigenen Podcast gemacht haben, ja auch im Halsbereich sitzt, ja, ein relativ gut durchblutetes Organ ist. So, jetzt hast du noch Venen erwähnt.
Jawohl, ja? Genau.
Da wollen wir es doch nochmal, die wollen wir es doch jetzt nochmal anhören, ja? Also, was für Venen sind es?
Jawohl, also das ist halt mein täglich Brot, ne? Weil diese Venen werden ja von mir äußerst gerne aufgesucht und auch punktiert. Und da haben wir vor allem natürlich die wichtigste, die Vena jugularis interna. Ist im Grunde ja eine Fortsetzung des im Schädel gelegenen Sinus sigmoideus und tritt aus dem Foramen jugulare in die Schädelhöhle, ist dann eben ab dann die Vena jugularis und zieht ja im Grunde, und das ist auch nochmal wichtig zu wissen, mit der Arteria carotis interna und dem, kommen wir gleich auch nochmal zu, Nervus vagus in der Carotis-Scheide eben Richtung Kaudal und Richtung Cava superior Zusammenfluss.
Genau, bilden dann nämlich so ein Gefäßnervenbündel da im Halsbereich und Nerven kommen ja gleich auch nochmal. Also wir haben eine Jugula aus interner und eine externer. Ne? Die interne ist eigentlich so das Wichtigere, ne? Auch großlumigere Gefäß, nur durch das, also fast das ganze Blut aus dem Gehirn, dann irgendwie durchsickert. Und die externe, Jugula aus externer, da kommt auch Blut aus dem Gesichtsbereich beispielsweise auch. Die sieht man auch mal pulsieren ab und zu so. Ne? Also bei gut trainierten Leuten, ne? Und, ne? Also die auch gut vaskularisiert sind, sieht man so im Halsbereich, da kommen so dicke Schläuche da manchmal Pipelines bulgen sich so an der Hautoberfläche durch, dass er nicht etwa die Karotis, sondern da handelt es sich um die Jugularis externa. Ne? Also wenn die Leute beispielsweise in Luft anhalten, ist die sogenannte Einflussstauung, die man dann provozieren kann, ja, oder auch gegendrückt, ne, dann schwellen die Dinger an. Ja, das ist auch bei manchen, ja, bei einer oberen Einflussstauung beispielsweise, wenn irgendwas im Herzen kaputt ist, ja, sieht man das auch ganz gut. Ne? Also Stauung der Halsgefäße, immer ein Hinweis darauf, dass das Zeug irgendwie aus nicht rechtzeitig in den Thorax abfließen kann, ja, sondern sich oben staut. Ganz genau. Müsst ihr darauf achten bei der Untersuchung. Ja, obere Einflussstauung. So,
ja, das ist schon gesagt,
Gefäßnervenbündel, also Gefäße. Genau, Gefäße haben wir jetzt so ein bisschen, zumindest die großen. Ja, jetzt haben wir noch Nerven. Ja, natürlich sei das Rückenmark im in der Halswirbelsäule selbst, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, ja, ist natürlich die wichtigste nervöse Struktur im Halsbereich, ja, hoher Querschnitt, Querschnittslähmung, wenn die unterbrochen ist, ja, deswegen schon, ja, so die Leitstruktur, nervöse Leitstruktur des Halses, aber wir haben noch eine ganze Menge andere Nerven, ja, die nicht zum ZNS gehören, also periphere Nerven, die da auch im Halsbereich rumdengeln. Jawohl, welche sind genau, jetzt die peripheren von Nerven. Relevanz, mein Lieber?
Genau, ich würde sagen, wir nennen mal den wichtigsten zuerst. Das ist natürlich der Nervus vagus, der Hirnnerv Nummer 10, der ja mit seiner parasympathischen Efferenz den ganzen Magen-Darm-Trakt, den Thorax, die Brustorgane, auch die Schilddrüse erreichen muss. Also sicherlich mit der prominenteste. Wir haben natürlich aber auch eben den Plexus cervicalis, den man auch dringend erwähnen muss, ne? Der praktisch eher so die oberflächliche Nervengeflecht-Anatomie darstellt, direkt praktisch aus den Spinalnerven ausgehend. Und wir haben natürlich den Plexus brachialis noch, der eben natürlich auch, wie eben schon gesagt, in der Scalenuslücke liegt.
Genau, also der Hals wirklich von Nerven durchzogen. Voll, ja, also man kann am Hals irgendwie kaum irgendwie was machen, ohne was kaputt zu machen.
Genau.
Ja. Ja, deswegen muss man die Halsregion auch meistens gut schützen. Ja, also weil der Hals, gerade Messerstichverletzungen oder so, ist schon eine ganz üble Sache. Ja, da kann man irgendwie auch Schussverletzungen im Halsbereich, also die gehen halt sehr oft tödlich aus, weil da halt so viele Strukturen rumschwirren. Ja? Jetzt hast du den Nervus vagus erwähnt, der ist ein ganz interessanter Nerv. Ne? Wir haben ja schon mal die Hirnnerven durchgenudelt hier in einem anderen Podcast. Das ist der 10. Hirnnerv und der Vagus, da steckt Vagari drin, irren umherstreifen. In der Tat, dieser Nerv hat eigentlich einen relativ interessanten Verlauf. Den sollte man sich jetzt vielleicht doch nochmal angucken, weil der ja quasi den Hals teilweise zweimal durchmisst. Ne?
So ist es, genau.
Anteilen. Erzähl doch mal was dazu.
Genau, also Nervus vagus können wir uns lange zu unterhalten. Wichtig ist aber natürlich, dass er praktisch einer der Nerven ist, der überhaupt das ZNS verlässt, also sprich wirklich in die Peripherie verläuft und das eben auch in den ganzen Körper. Das ist eine Ausnahme, ne, der hier Nerven. Und letztendlich, ja, wo kommt er her? Tritt aus der Olive aus, ne? Nochmal hier Hirn-Podcast anhören, dann wisst ihr nochmal, wo wir da unterwegs sind. Und bildet dann letztendlich durch das Foramen jugulare den Durchtritt in den Hals, bildet nochmal einen Ganglion, ein somatosensibles, das Ganglion superius, und zieht dann eigentlich in die Vagina carotica, die eben schon erwähnt wurde, also zusammen mit den beiden Gefäßen, Arteria carotis und Vena jugularis. Ja, und dann gibt es eben noch eine Besonderheit, da hast du gerade schon mal darauf hingewiesen, dass er nämlich einen Rückschwenker macht. Ne? Und das ist dann auch wieder ein ganz eigener Nerv. Den kennst du auch noch, ne, Frank?
Genau, der zieht sich, dass der Nervus laryngeus recurrens, also der zurückziehende Nerv. Rekurrenz steht da drin. Ne? Das ist ein ganz interessanter Nerv, weil da kommt es teilweise zu komischen Phänomenen. Ich kann mich daran noch an einen klinischen Fall erinnern. Jemand, der so ein Aneurysma des Aortenbogens hatte und eigentlich wegen einer ganz anderen Sache zum Arzt kommt, nicht, weil er plötzlich heiser war.
Ja, genau. Ja.
Ja, das heißt also, dieser Vagus, der geht halt um diesen Aortenbogen rum, schlingt da einmal rum, links und rechts unterschiedlich, ja, geht dann wieder zurück und ja, wenn es da irgendwie zu raumfordernden Prozessen geht, da wird dieser Nerv eingedrückt und dieser Nervus laryngeus recurrens versorgt nämlich lustigerweise den Kehlkopf. Und dann, obwohl es irgendwo im Thorax ein Problem gibt, wird man dann heiser. Ja, also es ist ja, eine echte,
spannend,
ja. echte spannende Konstruktion der Natur, die da gemacht wurde. Ja, so Nerven haben wir damit eigentlich, glaube ich, ganz gut ne, erwähnt. Haben wir noch irgendwas, haben wir klinisch, jetzt müssen wir mal gucken, also was sind so die wichtigsten genau. klinischen Sachen, die den Hals betreffen?
Genau, jetzt bist also du gefragt. Jetzt bin ich gefragt. Also ich habe mit dem Hals ja wirklich viel zu tun klinisch. Also lustigerweise, ich kam jetzt aus dem Dienst und ich habe echt viel am Hals gemacht. Also einerseits hatten wir auch einen Patienten mit Heiserkeit, da hast du gerade schon drüber gesprochen, ne? Der Rekurrenz, der hatte auch eine Rekurrenzparese beidseits, sogar beidseits, aber chronisch zunehmend, also nicht akut. Wichtiges Erkrankungsbild, ne? Differentialdiagnose der Heiserkeit neben allen Pathologien im Bereich der Stimmbänder. Da kann natürlich auch was passieren. Ich denke, was noch wirklich wichtig zu erwähnen ist, sind so raumfordernde Prozesse im Bereich des Halses, denn es gibt natürlich allerlei Zustände, zum Beispiel Tumore, wie Lymphome, Lymphknoten. Es gibt eine Menge Lymphknoten im Hals, die, wenn sie anschwellen, eben auch die Strukturen zusammendrücken können. Und deshalb ist der Hals, sag ich mal, gerade was Nervenläsionen angeht, Gefäßschädigungen durch Wachstumsprozesse, wirklich eine interessante Region. Und ich finde, als Kliniker gehört auch immer eben der Blick auf den Hals, sowohl bei akuten als auch jetzt hausärztlich abzuklärenden Patienten.
Und die Palpation, ne? Also Palpation auch, ne? Also Halslymphknoten tasten, ne? Auch Schilddrüse kann man ganz gut tasten am Hals, ne? Also deswegen Hals angucken und palpieren. Schöne Sache. Auf Sachen wie Einflussstauung oder Schwellungen kann man da ganz gut erkennen. Und invasiv, hattest du ja auch gesagt, geht da auch einiges ab. Also man schiebt da auch ganz gerne Katheter rein. Ne, vor allem in die Jugularis interna, weil das eine relativ großlumige Vene ist. Ne, und kann man dann halt auch einen zentralen Venenkatheter darüber montieren. Ganz gut. Ja. Ne, also insofern. Genau.
Das machen wir ja fast tagtäglich und wirklich sehr gut zugänglich für die Patienten, jetzt auch relativ angenehm. Ein Krankheitsbild, was man wirklich nochmal erwähnen sollte, weil es wirklich eindrucksvoll und spannend ist, sind die Neurologen jetzt gefragt, ist der Torticollis spasmodicus. Erinnerst du dich vielleicht auch noch, wenn wir nochmal kurz zurück zur Halsmuskulatur kommen? Es gibt ja so hypertensische Zustände der Muskulatur, Spastiken des Halses und insbesondere, wenn der sogenannte Sternocleidomastoideus so einen Überspannungszustand hat oder eine Verkürzung auch durch anatomische Gegebenheiten, dann kommt es zu einem Schiefhals, zu einem spastischen Schiefhals und das ist der Torticollis spasmodicus. Das ist, wenn der Kopf sozusagen in so einer Schiefstellung ist und das ist wirklich ein interessantes Erkrankungsbild, weil das kann man nämlich super therapieren, zum Beispiel mit einer Botox-Therapie. Ja, also ganz interessant für alle, die neurologisch
tätig sind. Da kommt wieder der Meister der Botulinum-Therapie. Ja, wo es Thema kommt die dann. Aber natürlich, recht häufig ist natürlich auch die degenerative HWS, der degenerative HWS-Verschleiß, ne? Also HWS-Syndrom, auch ein ganz verbreitetes Krankheitsbild in der allgemeinmedizinischen Praxis. Ja, was ist das, ein HWS-Syndrom? Was passiert da?
Genau, HWS-Syndrom ist ja so ein Überbegriff und bezeichnet eigentlich nur eine Fehlstellung, Schrägstrich, Schmerzsymptomatik der Halswirbelsäule durch verschiedenste Ursachen. Ne? Das kann ein akutes Trauma sein, ne? Ich sag mal der Verkehrsunfall, dann haben wir meistens die sogenannte HWS-Distorsion als Ursache des HWS-Syndroms, aber typisch natürlich auch Fehlhaltung am Schreibtisch, sportliche Belastung, man hat einen Ball gegen den Kopf bekommen, eine Schleuderbewegung abbekommen oder sich falsch aufgestützt, falsch gelegen oder gerne auch mal als ich habe einen Zug abbekommen. Diese Aussage kennen ja auch noch einige Patienten, die kommen dann in die Praxis und sagen, ich habe irgendwie Zug im Nacken abgekriegt. Und wenn die Muskulatur dann eben in so einen Überspannungszustand kommt, dann gibt es Schmerzen, weil natürlich die Schonhaltung wiederum die Nerven, die austreten, reizt. Das macht eben.
Seht ihr sofort diese Leute bewegungseingeschränkt in der Kopf-Hals-Partie, drehen sich aus der Hüfte, genau. Um euch anzugucken. Ja, also dann ein bisschen eingeschränkt. Ne? Also da sieht man an der Kopf, also die Kopfbeweglichkeit ist schon ganz effizient. Jetzt haben wir noch eine Sache, die sollten wir erwähnen. Also rechtsmedizinisch gesehen ist der Hals natürlich auch eine interessante Region, weil hier öfter Attacken gefahren werden und auch zahlreiche Todesarten damit verbunden sind. Zum Beispiel das Erhängen. Ja, dass dann quasi die Halsgefäße auch abdrückt, das Erdrosseln, Erwürgen und so weiter und so fort. Also ihr seht, der Hals wird ganz gern attackiert, Strangulation, ja, weil er halt auch so empfindlich ist und weil so viele vitale Strukturen da drin sind, ist er dann halt auch prädestiniert sozusagen für rechtsmedizinische Dinge, früher in früheren Zeiten auch, ich sag mal, juristischen Angriffspunkten, also garrottieren, guillotinieren und so weiter und so fort. Das waren alles beliebte Hinrichtungsarten. Heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so populär. Aber nichtsdestotrotz, man sollte sich mit diesen Todesarten natürlich auseinandersetzen. Was passiert eigentlich jetzt beispielsweise beim Erhängen?
Genau, also da ist ganz wichtig, dass man nochmal unterteilt typisches und atypisches Erhängen, denn die meisten glauben ja immer, dass das typische Erhängen praktisch der sogenannte Genickbruch ist, also sprich eine Traumafolge in dem Bereich der Halswirbelsäule. Gibt es natürlich auch häufig, wenn Leute wirklich sich frei gegen die Schwerkraft hängen, der Kopf baumelt in einer Schlaufe, in einem Tuch, der restliche Körper zieht da dran, dann sorgt das dafür, dass der Dens-Axis in der Regel frakturiert. Und das Rückenmark, die Modulo oblongata insbesondere eben auch sozusagen perforiert und dann ist im Grunde der Atemstillstand und auch der Kreislaufstillstand einbezogen. Man ist im Grunde sofort tot. Häufiger ist aber, und das habe ich auch schon einige Male gesehen, das atypische Erhängen, wo eben, nur Druck auf die Halsgefäße zustande kommt und da ist eben meistens dann nicht die Traumafolge im Bereich der HWS-Todesfolge, sondern eher die Kompression der Blutgefäße mit dann Ischämie, Hypoxie des Hirns und Blackout inklusive Tod. Also das ist deutlich häufiger, muss man sagen. Also so die typischen Hängerfälle sind eher, sagen wir so, bei 5% angesiedelt, maximal.
Wenn es ist halt nicht wie im Wilden Westen, wo die Leute dann irgendwie vom Pferd dann befördert werden und dann 5 Meter tief irgendwie runterfallen.
Oder vom Stuhl, wird weggetreten.
Genau. Das ist dann eher selten der Fall. Ja, Blackout ist ein ganz gute Überleitung jetzt zum Blackout, den wir jetzt auch machen sollten. Nämlich, wir haben, glaube ich, jetzt unser Pulver verschossen. Ja, jetzt kommt der Blackout hier des Podcasts.
Der Hals ist voll
und
steht das Thema bis zum Hals.
Genau, ich hoffe, dass wir euch einen ganz guten Überblick über diese interessante Region des menschlichen Körpers geben konnten. Und ja, wir verabschieden uns. Hals- und Beinbruch.
Absolut, ja, genau. So eine Krawatte jetzt. Ciao.
Bye, bye.